Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir kommen zur Sendung Perspektiven. Endlich redet der Herrgott eu Walliserdeutsch. Endlich spricht Gott auch Walliserdeutsch, sagte vor kurzem eine Walliserin. Denn das ganze Neue Testament liegt jetzt auch auf Walliserdeutsch vor. Der Oberwalliser Mundartdichter und Kulturmanager Hubert Thäler hat das New Testament in 10-jähriger Arbeit in seine Alltagssprache übersetzt. Was ihn dazu bewogen hat und mit welchen Sprachtücken er dabei fertig werden musste, erzählt der Ökonom in der Sendung von Heidi Kronenberg. Hören Sie zu Beginn eine Passage aus dem New Testament, gelesen vom Autor.
Am Anfang ist das Wort gewesen, und das Wort ist mit Gott gewesen. Gott ist das Wort, ist es mit ihm gewesen. Alles ist durch das Wort, ohne es gibt's nichts von dem, was ist. In ihm ist das Leben gewesen, und das Leben ist das Licht von den Menschen gewesen. Und das Licht brennt in der Finstere, und die Finstere hat es nicht können verschlicken.
Hubert Thäler, Sie haben uns den Anfang des Johannesevangeliums gelesen in Ihrer eigenen Übersetzung. Wie fühlt es sich für Sie an, diesen Text auf Walliserdeutsch zu lesen?
Ja, es ist eigenartig. Es entsteht eine Atmosphäre, die mir jedes Mal wieder anders erscheint. Und zwar durch das Lautlesen. Ich habe bei der Übersetzung, bei der Arbeit eigentlich wenig laut gelesen. Und das ist jetzt für mich nicht befremdend, aber geht doch ein bisschen in diese Richtung.
Was bedeutet Ihnen dieser Text?
Da ist eine Atmosphäre drin, die für mich einen universellen Hauch hat, der fast nicht beschreibbar ist, aber es ist so eine allumfassende Sprache, die man in der Weltliteratur sehr, sehr selten antrifft. Und diese Atmosphäre, dieses fast Atemlosen, das da drin ist, das ist etwas, was sich über das ganze Evangelium dann weiter erstreckt. Es ist diese Enge, diese Dichte der Sprache, die hier daherkommt. Und vor allem ist jetzt das so, dass hier eine Alltagssprache, eine vertraute Alltagssprache plötzlich so in spirituellen, philosophischen Worten daherkommt mit einem tiefen Sinn. Das ist schon etwas, also man kann es fast nicht anders sagen, das haut einem einfach um.
Und um Wort und Wörter geht es nun in unserem Gespräch hauptsächlich. Hubert Thäler, Sie haben das ganze Neue Testament in Ihren Dialekt ins Walliserdeutsch übersetzt. Was hat Sie dazu motiviert?
Ich habe schon sehr früh eine gewisse Affinität gehabt zum Schreiben, habe mich aber immer ein bisschen geschämt, dass wir halt nicht so gut Hochdeutsch sprechen wie die Deutschen, dass wir halt einen rückständigen Dialekt haben und uns ein bisschen als Hinterwäldler sozusagen empfunden haben. Das Ganze hat sich dann zu 180 Grad gedreht, als ich in Wien die Schule für Dichtung gemacht habe von H.C. Artmann. Und er hat uns dazu bewogen, in unserem Dialekt, in der Herzenssprache zu schreiben, zu denken, zu argumentieren. Und der Grund war dann auch, dass ich angefangen habe mit walliserdeutschen Gedichten, kleinen Übersetzungen, vor allem Theaterstücke, aber in eher kleinem Rahmen.
Wie kamen Sie denn dazu, das Neue Testament zu übersetzen? Das ist ja schon noch mal ein Schritt weiter.
Ja, vielleicht noch kurz zum Vorigen etwas. Ich habe dann mit meiner Familie auch 8 Jahre in Salzburg gelebt. Und da ist kaum ein walliserdeutsches Wort gefallen, außer in der Familie. Und da hat sich dann diese Liebe zu dieser Sprache noch viel, viel stärker entwickelt. Eigentlich im Exil, kann man sagen. Und die Bibel war etwas, was mich schon länger immer fasziniert hat. Ich denke einerseits der Egoismus, selber diese Texte in meinem Dialekt zu haben. Das war sicher mal der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich interessant, wenn man etwas übersetzen kann, was eigentlich alle mehr oder weniger zu Hause stehen haben. Das heißt, jeder, der diese Bibel in die Hand nimmt und etwas nicht versteht, kann jederzeit gemäß Kapitel und Vers genau nachlesen, was dieser einzelne Satz bedeutet.
Hubert Thäler, 10 Jahre lang haben Sie an dieser Übersetzung gearbeitet. Einen langen Atem brauchten Sie da. Warum beanspruchte diese Arbeit eine ganze Dekade?
Ja, erstmal muss ich halt dazu sagen, es war ja nicht nur das meine Aufgabe im Leben. Ich habe auch Geld für die Familie verdienen müssen. Ich habe es ehrlich gesagt auch oft mit schlechtem Gewissen gemacht, weil das doch etwas ist, was ja kein Geld einbringt. Und als Ökonom kann man doch sowas nicht machen. Jedenfalls habe ich mir dann immer am Morgen die besten 1,5 bis 2 Stunden rausgesucht, von 8 bis 9:30, 10:00. Und habe mich an die Regelmäßigkeit gehalten. Das war eigentlich das Wichtigste, dass man es regelmäßig jeden Tag macht, auch Samstag, auch Sonntag, damit man hier in diesem Duktus, in dieser Atmosphäre, in diesem Klang drin bleibt.
Wie reagieren denn die Walliserinnen und Walliser auf die neue Bibel in ihrem Dialekt?
Es sind ganz verschiedene Reaktionen. Also eine Frau hat mir mal nach einer Lesung gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass der Herrgott euch Walserdeutsch redet. Das heißt also, sie hätte nicht gewusst, dass Gott auch Walserdeutsch versteht und fühlte sich fast ertappt, dass jetzt eben das Walserdeutsch auch eine Sprache Gottes ist. Eine andere Reaktion von einem Professor hier von Brieg, Dr. Louis Carlen, hat mir sehr, sehr Freude gemacht. Er hat gesagt, das ist ein Markstein in der Walliser Geschichte, so eine Übersetzung. Und es war auch eine Frau, die mir ein Kompliment gemacht hat, gesagt, sie haben uns den Heiligen Geist ins Wallis gebracht.
Sagen Sie doch das bitte noch auf Walliserdeutsch.
Ihr hat ist der Heilige Geist ins Wallis gebrungen.
Haben Sie Reaktionen von Pfarrern, von Pastoralassistentinnen?
Also von offizieller Seite eigentlich nicht. Es gibt 1 oder 2 Priester, die sagen, dass sie jetzt die Lesung aus dem Neuen Testament auf Walliserdeutsch regelmäßig machen, aufgrund eben der Übersetzung.
Robert Thäler, Sie sind Ökonom, Pädagoge, Kulturmanager, aber nicht Theologe. Welche Quellen haben Sie benutzt?
Ja, ich habe schon sehr früh angefangen, Bibeln zusammen, sehr alte Bibeln. Das hat mir irgendwie Freude gemacht und während des Übersetzens waren auch 4, 5, teilweise 6 Bibeln auf dem Tisch, wo ich dann quer verglichen habe, was ist jetzt genau gemeint, wie ist die Atmosphäre in diesem Satz. Das war einerseits die Einheitsübersetzung, dann aber auch die Herderbibel, die eigentlich auf der Jerusalemer Bibel basiert. Dann gibt es auch ältere Übersetzungen, zum Beispiel von Konstantin Rösch von 1946. Und was mich natürlich auch inspiriert hat, waren die schweizerdeutschen Übersetzungen, die es gibt. Einerseits die berndeutsche Übersetzung von Hans und Ruth Birtenhardt und auch eine Zürcher Übertragung von Joshua Bösch. Und ich habe auch ein Buch, wo eine Übersetzung drin ist, Lateinisch und Deutsch. Lateinisch kann ich mich durchschlagen, aber es war dann mehr eine Art Kontrolle, bin ich hier auf dem richtigen Weg oder nicht. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 18 bis 20. Ich sage es aus jedem, was die prophetischen Worte in dem Buch vernehmen. Wer etwas dazu tut, dem ladet der Herrgott alle Plagen auf, was in dem Buch vorkommen. Und wer jemand von diesen prophetischen Worten etwas wegnimmt, dann nimmt man der Herrgott seinen Anteil am Lebensbaum und an der heiligen Stadt weg, wo in dem Buch vorkommt. Der, der für das gerade steht, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.
Dieser Bibeltext, Hubert Thäler, war Ihr Leitmotiv für die Übersetzung. Warum?
Ja, diese Textstelle bezieht sich auf die Offenbarung, aber ich denke eben auch auf die gesamte Bibel, sowohl das Neue als auch das Alte Testament. Und es heißt dort, dass man eigentlich nichts verändern darf, was in der Heiligen Schrift steht, da man ansonsten eben in Ungnade fallen könnte. Das ist natürlich eine heikle Sache, vor allem wenn man schon von übersetzten Texten ausgeht und dann einfach aufpassen muss, dass man hier beim Umleeren von einem Kübel den anderen eben nichts ausschüttet.
Wir sitzen hier in Ihrer Schreibstube. In Naters leben Sie, Hubert Thäler. Wir haben hier einen Ausblick. Was sehen wir denn da für Berge?
Da drüben ist die Höhe von Visper Terminen, dann ist das das Glieshorn, das Ganze simpel und massiv, und auf der linken Seite sieht man noch das Kleinehorn. Das ist eigentlich das Skigebiet von Roswald.
Wie prägt denn die Landschaft das Wallis, das New Testament?
Beim Übersetzen ist mir aufgefallen, dass Bilder, die irgendetwas mit den Bergen zu tun haben, viel, viel eindrücklicher daherkommen als beispielsweise mit dem See Genezareth oder dem Meer oder mit Landschaften mit einer weiten Fläche. Man merkt, es hat viel weniger Wörter zur Auswahl, es hat viel weniger Kraft und nicht diese Bildhaftigkeit. Der Berg ist ein wichtiges Symbol in der Bibel und das funktioniert eigentlich eben sehr gut.
Haben Sie mit Theologen, mit Bibelwissenschaftlerinnen über bestimmte Texte gesprochen während der Arbeit oder haben Sie sich da völlig abgeschottet?
Ich habe ab und zu Texte zum Lesen gegeben an Theologen, also an Priester oder auch an Diakone, um zu schauen, ob ich da irgendwo auf dem Holzweg bin, ob das überhaupt machbar ist, das Ganze. Und vor allem war es mir auch nicht klar, mache ich jetzt da irgendetwas Verbotenes, wenn ich da jetzt solche approbierten Texte, die vom Vatikan aus abgesegnet sind, plötzlich in eine andere Sprache übernehme. Aber da muss ich sagen, war ich vor allem getrieben von dieser sprachwissenschaftlichen Seite. Es war für mich wichtig, mal festzustellen, ob so eine Alltagssprache überhaupt tauglich ist, eine spirituelle Sprache, wie es die Bibel ist, wiederzugeben.
Hubert Thäler, Sie sind auch Mundartdichter, Sie schreiben Theaterstücke, Gedichte, Prosa. Das Walliserdeutsch für uns Österschweizer, wie Sie uns ja nennen, ein besonderer Dialekt. Was ist sprachwissenschaftlich interessant? Was sind die Finessen des Walliserdeutsch?
Durch diese Topographie des Wallis ist eine Sprache erhalten geblieben, die man heute zu der ältesten noch gesprochenen deutschen Sprache zählen kann. Es wird sprachwissenschaftlich als das Höchstalemannisch bezeichnet und gehört zur Gruppe der Germansprachen, das ist klar, hat aber wie eine eigene Grammatik behalten, die man in dieser Form eigentlich nur im Althochdeutsch findet. In Walliserdeutsch fehlen zum Beispiel die Zeiten Vergangenheit und die Zukunft. Es gibt also nur zwei Zeiten, das ist das Präsens und das Perfekt. Also, ich werde morgen nach Bern fahren. Dann sagt der Walliser nicht, ich werde morgen nach Bern fahren, sondern er sagt, ich gehe morgen auf Bern. Auch das Wort werden kann man in der gesamten Bibelübersetzung nirgendwo finden. Es kommt gar nicht vor. Das Werden wird übersetzt im Walliserdeutsch mit cho. Wenn es dann heißt, es wird eine Sintflut kommen, kann man dann nicht sagen, es wird eine Sintflut cho. Muss man sagen, es kommt eine Sintflut. Oder kommt die Arbeit heute noch gemacht? Wird die Arbeit heute noch erledigt? Dann, was vielleicht auch eine spezielle Sache ist, ist diese Deklinationsvielfalt des Althochdeutschen ist wie behalten worden. Der Genitiv kommt sehr, sehr oft vor. Wir sagen zum Beispiel, der Wille des Vaters heißt einfach Zvatters Wille. Und vielleicht könnte man auch noch auf die Lautverschiebung zu sprechen kommen. Das Wallis ist ja durch seine topografische Lage abgeschirmt worden von sprachlichen Entwicklungen und hat sich diese Lautverschiebungen erspart, sowohl die erste als auch die zweite. Und diese Lautverschiebung, die eben über das Walliserdeutsche zum Schweizerdeutschen, zum Hochdeutschen, zum Plattdeutschen und bis dann zum Englischen gegangen ist, die hat eben nicht stattgefunden. Zu einem Haus sagen wir ein Hüs. In der Deutschschweiz heißt das schon ein Hus. Und im Hochdeutschen ist es dann ein Haus. Und im Englischen ist es eigentlich dann auch Haus, aber anders geschrieben.
Hubert Thäler, es gab ja bestimmt schwierige Momente bei der Übersetzungsarbeit. Mit welchen Sprachtücken mussten Sie fertig werden?
Ja, also sicher einmal ist eben dieses Zeitkonstrukt. Man hat wie nur zwei Zeiten zur Verfügung, eben dieses Perfekt, dieses Präsens. Und das ist natürlich einerseits schwierig, dann doch eine Art zeitlicher Ablauf herzustellen. Und auf der anderen Seite, was mir Schwierigkeiten bereitet hat, war die Dehnungen. Wo ist jetzt zum Beispiel 2a angesagt oder nur einer, dass man das auch phonetisch lesen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Schaf, wenn ich das auf Hochdeutsch, die Schafe, ist das mit einem A, und doch gibt es eine bestimmte Dehnung dort drin. Soll ich jetzt das in Walserdeutsch die Schaf mit zwei A schreiben oder die Schaf mit einem A, wo man dann vielleicht auch lesen könnte, die Schaf?
Und Sie haben mir gesagt, dass bestimmte Wörter auch fehlen im Walliserdeutsch.
Ja, es gibt einige Wörter, die relativ schwierig dann auch zum Übersetzen waren. Eben zum Beispiel das Wort Frevler. Wie soll man jetzt das übersetzen, dass das ein Walliser nicht Hochdeutsch empfindet? Frevler auf Walliserdeutsch, das geht nicht. Die Übersetzung war dann eben die Gottlosen. Die Gottlosen. Was vielleicht auch noch ein Wort ist, die Vernunft. Es gibt auf Walliserdeutsch das Wort Vernünftige, aber das hat eben nicht die gleiche Bedeutung wie auf Hochdeutsch die Vernunft, ein vernunftgemäßer Mensch. Die Vernünftige auf Walliserdeutsch hat etwas eher mit der Moral zu tun, mit der Handlung. Während dem Vernunft im Sinne von zum Beispiel von Racine oder von Descartes ganz etwas anderes ist. Und auch in der Bibel wird es eher so gebraucht. Und wenn ich dann schreibe, ja, ein vernünftiger Mensch, sagt man eben, ja, der ist angepasst. Und das hat dann nicht diese Bedeutung. Oder auch das Wort Weisheit. Auf Walliserdeutsch Weisheit, man kann, aber es hat nicht diese Kraft wie eben auf Hochdeutsch.
Wie haben Sie denn das gelöst, zum Beispiel mit der Weisheit?
Teilweise habe ich dann doch übernommen mit zwei I, Weisheit, und teilweise habe ich das auch übersetzt mit Gschiede. Das ist ein Ausdruck, den wir brauchen. Wenn jemand ist gescheit, dann sagt man, er ist intellektuell entwickelt, er hat bestimmte intellektuelle Fähigkeiten. Aber das ist auch ein Wort, das jetzt auf Hochdeutsch wieder eine andere Bedeutung hat. Gescheit ist nicht unbedingt Weisheit.
Genau, und dann haben Sie mir noch gesagt, dass das Wort loben nicht zu übersetzen sei.
Das Wort Lob ist auch so etwas, wir loben dich, o Herr. Man kann das schon sagen, aber es hat keine Kraft. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen ganz alten Ausdruck gebraucht, der auch im Althochdeutsch vorkommt, der heißt erhöhen, erhecho, wir erhechen dich. Oder wir benedeien dich, wir benedeien dich.
Sie haben mir im Vorgespräch gestanden, dass die Bergpredigt auch so eine Knorzstelle war, wie Sie sagten.
Das ist einfach ein Text, den sehr viele Menschen kennen, auch wenn sie sonst nichts kennen von der Bibel. Die Bergpredigt oder eben auch das Vaterunser, das sind Texte, die hat man irgendwie im Ohr. Und für mich war es jetzt eben sehr schwierig, das so zu übersetzen, dass dieses Gefühl oder dieser Klang der Bergpredigt dann eben auch auf Walserdeutsch etwas hergibt. Vielleicht sind es gerade die einfachen Texte, die einem dann auch viel zu schaffen machen.
Also können wir das anhand der Bergpredigt mal anschauen, was Stolpersteine waren?
Ja, schon der erste Satz, selig sind die, was an Gschiede fehlt. Und auf Hochdeutsch heißt das die Armen im Geiste. Jetzt, wie soll man das auf Walserdeutsch übersetzen? Die Armo im Geist kann man nicht sagen, das hört sich fast nach Demenz an. Ich habe es jetzt eigentlich umgedreht und gesagt, selig sind die, was an Gschiede fehlt. Innerkehrt Zimmelreich. Und Vers 5, auf Hochdeutsch heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und auf Walserdeutsch habe ich jetzt das so übersetzt, selig sind die, was an Nage. Jemand, der etwas nachgibt, in unserem Dialekt bedeutet jemand, der eine Einsicht hat und aus diesem Grunde dann eben nachgibt. Aber das Wort sanftmütig gibt es in dieser Form eben nicht. Ja, auch Vers 7 zum Beispiel heißt es auf Hochdeutsch, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich habe es das anders übersetzt, und zwar mit dem Erbarmen haben. Selig sind die, die Verbarmen haben, mit denen hätte der Herrgott euch erbarmen. Matthäus Kapitel 5, Vers 3 bis 12. Selig sind die, was an Gschiede fehlt, ihnen kehrt das Himmelreich. Selig sind die, was rührend, sie kommen der Geträstete. Selig sind die, was können nagen, sie erbend ein Tag Sterben. Selig sind die, die Hunger und Durst haben, nach dem rechten Leben, sie bekommen einmal genug davon. Selig sind die, die Verbarmen haben, mit denen hat der Herrgott euch Verbarmen. Selig sind die, die ein aufrichtiges Herz haben, die sehen du Herrgott. Selig sind die, die Frieden machen, denen sie sehen und dächtern vom Herrgott. Selig sind die, die man verfolgt wegen der Gerechtigkeit Gottes, denen kehrt das Himmelreich. Selig seid ihr, was durch das Mühl schreckend und verfolgend wegen mir. Gfrevet ev und jützet, evalo im Himmel ist gross, genau gleich haben schon vor ev die Propheten verfolgt.
Sie haben eben erwähnt, dass auch das Vater Unser schwierig war zu übersetzen.
Ich glaube, das Vater Unser ist noch bekannter als die Bergpredigt. In jeder Messe wird das gebetet, die Kinder lernen es schon. Und da auch, wie soll man jetzt das übersetzen, dass es nichts von dieser Kraft verliert? Das war eben auch eine relativ heikle Angelegenheit, weil eben schlussendlich die Atmosphäre wieder stimmen muss. Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Also sollt ihr beten. Ist ein Vater in den Himmel, dein Name ist heilig. Dein Reich soll zu euch kommen, was du willst, soll geschehen. In den Himmel und auf der Erde. Gib uns jeden Tag unser Brot und erlass uns unsere Schuld, wie sie euch wir unseren Schuldner erlehen. Stell uns nicht auf die Probe und piert uns vor allem Beige.
Bei welchem Satz hatten Sie einige Mühe, das kraftvoll rüberzubringen?
Ja, also erstens mal beim Vers 9 heißt es ja auf Hochdeutsch Vater unser im Himmel. Und ich habe das jetzt in die Mehrzahl gesetzt. Ich ein Vater in den Himmel. Das sieht man auch relativ oft im Französischen oder auch im Italienischen, dass es eben in die Mehrzahl gesetzt wird. Nei Celi zum Beispiel. Und eine Schwierigkeit hatte ich hier, ich bin da immer noch nicht ganz zufrieden, bei Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung. Versuchen, auf Walserdeutsch, versuchen, bedeutet eigentlich etwas kosten. Ich koste diesen Kuchen, ich versuche von dem Kuchen. Also hat das Ganze eine andere Bedeutung als dieses Versuchen. Und ich habe dann irgendwie diesen Ausdruck gefunden, stell uns nicht auf die Probe. Und ich bin damit nicht ganz zufrieden. Es stimmt inhaltlich, aber es ist jetzt auch nicht etwas, was ein Walserdeutscher relativ oft in den Mund nimmt. Und trotzdem habe ich nichts Besseres gefunden.
Nun, bestimmt gab es auch Glücksmomente in diesen 10 Jahren.
Ja, also sicher waren Glücksmomente dann, wenn ein Evangelium fertig geworden ist oder auch ein Brief fertig geworden ist. Und natürlich gab es auch Texte, wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie gelungen, weil sie so auf den Schnabel des Walsers getroffen sind. Und das sind vor allem auch Texte, wo es darum geht, dass jemand zornig ist oder etwas nicht gerade verflucht, aber doch in irgendeiner Art züchtigt. Und da gibt es einige Beispiele, wo ich das Gefühl habe, da haben wir genügend Kraftausdrücke, um das mit Farbe zu versehen.
Ja, da hören wir uns aber sehr gerne eine Stelle an.
Also ein Beispiel dafür, zweiter Brief von Petrus, wo er über die falschen Lehren spricht, das ist Kapitel 2, Vers 12 bis 18. Die aber lästern wie Tiere, die keinen Verstand haben und nur da sind, vergejagte und getäterte zu kommen. Sie ziehen Sachen in den Dreck, was nichts davon verstehen, und verrebeln schlussendlich wie Tiere. Sie müssen das Tag strafen, die Ungerechtigkeit auf sich nehmen. Eine besondere Freude haben sie daran, am heiter hellen Tag sich die Bidle voll zu fressen. Das sind Schweinola und Schandflecken, die fressend und laffend und bschiessend, wenn sie mit ihm am gleichen Tisch sind. Sie haben nur noch ein Auge für die Hürline und von der Sind können sie nicht genug bekommen. Sie zecken schwache Menschen, ihr Herz ist trainiert auf Geldgier, sie sind Kinder vom Fluch. Du geradweg händ sie lassen und händ sich verlaufen. Sie sind auf dem Weg von Bileam, dem Sohn von Beor, wo verliebt ist gsi ins Geld, wo er zu Urrecht als Lob bekommen hat. Aber er ist leid getragen von seinem Urrecht. Ein Mühlte hat mit einer Menschenstimme zu ihm geredet und hat der Dumme vom Prophet ein Ende gemacht. Sättige Leute sind wie Quellen ohne Wasser. Sie sind wie der Geifetsch, der vom Unwetter vertrieben kommt. auf solche Worte die schwärzeste Feistri. Ja, es war einfach gewisse Ausdrücke, die sich wie angeboten haben, um diesen Text zu veranschaulichen. Und ab und zu ist die Sprache dann vielleicht fast zu vulgär. Und trotzdem weiß man ja, dass Peters ein ziemlich impulsiver Mensch war, dass er auch ab und zu die Nerven verloren hat. Und insofern habe ich mir jetzt erlaubt, ihm solche Wörter in den Mund zu legen.
Robert Taylor, hat diese Übersetzungsarbeit Ihr persönliches Verständnis des Buches, der Bücher verändert?
Durch diese regelmäßige Arbeit an den Texten hat sich da schon einiges verändert. Und zwar denke ich einfach, diese Tiefe, die das Buch und diese Mehransichtigkeit, die diese Texte haben, die entfalten sich eigentlich nur, wenn man sich damit auch intensiv beschäftigt. Und für mich war das ja eine intensive Beschäftigung. Ich musste eben nur aufpassen, dass ich nicht zu stark in den Sinn der Sätze reinfalle, damit ich überhaupt noch übersetzen kann. Aber beim späteren Durchlesen habe ich dann schon gemerkt, dass eigentlich dieser Tiefgang eine Veränderung bei mir bewirkt hat.
Robert Taylor, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs. Sie haben nun einen Wunsch frei. Sie können uns eine Passage aus Ihrer Übersetzung vorlesen, die Ihnen besonders viel bedeutet. Wofür haben Sie sich entschieden?
Ja, die Auswahl ist groß und der Entscheid ist nicht einfach. Es ist eine Stelle, die mich sehr berührt hat, vor allem auch im Hinblick auf die Philosophie eigentlich, Existenzialismus oder Religiosität. Und zwar ist das aus dem Römerbrief Kapitel 9, ab Vers 10, es geht um den freien Willen von Gott. Aber nicht nur Sarah hat eine Verheißung gehabt, auch Rebekka. Sie hat Zwillinge erwartet von ihrem Vorfahr Isaac. Die Kinder sind noch nicht einmal auf der Welt gewesen und haben noch weder etwas Gutes noch etwas Besseres können machen. Da ist ihr gesagt gekommen, der Ältere soll einmal dem Jüngeren dienen. Und so ist er auch gewesen, wie es Gott vor uns gesagt hat. Und nicht aber wegen dem, was einer geleistet hat, nein, wegen seiner Prüfung, gerade so, wie es geschrieben ist. Du Jakob habe ich gerne gehabt, aber du Esau habe ich gehasst. Der Freiwille von Gott. Dieser Text spricht eigentlich vom Willen Gottes. Und im Glauben geht man davon aus, dass es so etwas wie einen Gottesplan gibt. Das heißt, dass der Mensch in eine bestimmte Aufgabe hineingeboren wird. Und demgegenüber steht eigentlich die Lehre des Existenzialismus und nach Sartre, wo er sagt, der Mensch wird geboren als ein weißes Blatt und muss sich selber machen. Und das steht dem eigentlich gegenüber. Ist es jetzt nun Gott, der den Menschen einhaucht, was er zu tun hat, oder ist es der Mensch, der in seinem Leben versucht, Gott oder etwas anderes zu finden? In diesem Zwiespalt, denke ich, ist auch der moderne Glaube irgendwie im Moment auf der einen Seite eben das Volk Gottes sozusagen, auf der anderen Seite der Individualismus. Betrifft uns ja auch selber. Ich meine, wie verhält sich jemand, der eigentlich den Willen Gottes versucht zu tun? Oder jemand, der sagt, ja, den gibt's ja gar nicht, ich mache einfach mein Leben so, wie es mir am besten gefällt. Der Freiwiller von Gott. Was heisst das jetzt? Ist Gott einfach ungerecht? Auf keinen Fall. Er sagt ja zum Moses, ich kann mit dem verbarmen, was ich verbarmen habe, und ich kann mit dem Mitleid, was ich Mitleid habe. Es kommt also nicht auf den an, der etwas will und etwas um hinterher nachspringt. Nein, es kommt auf Gott an, der Verbarmen hat. Die Schrift sagt ja zum Pharao, ich habe dich gross kommen, für dich können zeigen, was ich für eine Macht habe und dass mein Name auch so in der ganzen Welt bekannt ist. Er hat also Verbarmen mit dem, was er will und macht das Herz zu Stein von dem, was er will.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.